Here is the new Berlin.
Hier ist das neue Berlin.
Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderfolge von Das neue Berlin. Mein Name ist Jan Wetzel, heute aber senden wir kein Gespräch, sondern den Mitschnitt einer Diskussionsveranstaltung. Es geht um die Politik der Staatsfinanzen. Ende 2025 hatten wir dazu Sebastian Hunholz in der Sendung. Folge 104 sei hiermit noch einmal empfohlen. Er hat auch den Leviathan-Sonderband Politische Theorien öffentlicher Finanzen mit herausgegeben und der ist Anlass für die Folge heute. Wenn in den letzten Jahren über öffentliche Finanzen gesprochen wurde, dann meist in einem sehr bestimmten Ton. Es geht um Spielräume, um Restriktionen, um das, was man sich leisten kann. Dass das eine bemerkenswert unpolitische Art ist, über eine zutiefst politische Sache zu reden, ist Ausgangspunkt des Leviathan-Sonderbands. Er dreht die Perspektive um und fragt, welche Begriffe, welche eingespielten Problemerzählungen strukturieren eigentlich unser Reden über Staatsfinanzen? Und was folgt daraus für die Handlungsfähigkeit des Staates, wie für die demokratische Legitimität dessen, was er tut? Am 18. Mai wurde der Band am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung vorgestellt und wir senden euch heute die Aufzeichnung des Podiumsgesprächs. Es diskutieren die politische Ökonomin Andrea Binder von der FU Berlin, der Demokratietheoretiker Philipp Manow aus Siegen und die Politiktheoretikerin Jenny Stupka, ebenfalls FU. Moderiert hat der Finanzsoziologe Leon Wansleben vom Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung, an den gebe ich auch gleich ab. Regulär weiter geht's nach der Sommerpause. Und ein Hinweis noch in eigener Sache, vielleicht sieht man sich ja beim Kongress der Deutschen Gesellschaft für Soziologie, an dem wir beteiligt sein werden. Mehr dazu zu gegebener Zeit auf Blue Sky. Jetzt aber viel Spaß beim Hören.
Guten Abend allerseits. Freut mich sehr, heute die Veranstaltung zu moderieren. Es gibt eine Podiumsdiskussion, etwa 45 Minuten, und dann haben wir noch die Möglichkeit, zusammen zu diskutieren. Ich bin sehr froh, dass so viele hier sind. Ich arbeite an einem Forschungsinstitut, wie Aaron schon gesagt hat, und es kommt selten vor, dass bei uns Leute auf Tischen sitzen müssen, um an Veranstaltungen teilzunehmen, und das ist eine besondere Atmosphäre für mich. Worum geht es? Also ich werde gleich die Podiumsteilnehmenden noch vorstellen. Worum geht es hier? Ich würde eigentlich nicht so sehr jetzt versuchen, einen 425-seitigen Band irgendwie zu rekonstruieren, sondern eher direkt versuchen, auf das Thema einzugehen und dessen Gegenwartsrelevanz. Die Klammer des Bandes ist die politische Theorie öffentlicher Finanzen. Um was handelt es sich da? Nach meinem Verständnis behandelt diese politische Theorie öffentliche Finanzen als eine Art, eigene Art von Institution an der Schnittstelle von demokratischer Politik oder politischen Systemen aller Art und marktwirtschaftlichen, kapitalistischen Wirtschaftsformen. Und warum Institution eigener Art? Weil es, und das kommt auch in dem Band, in der Vielfalt zum Ausdruck, weil es ja durchgängig um die Beschaffung und Verwendung von Geld geht. Also es geht um etwas, das ganz tief mit Geldwirtschaft zusammenhängt. Allerdings geht es nicht um irgendwelche Formen von Tausch, irgendwelche Formen von freiwilligen Transaktionen, die auf Märkten erfolgen, sondern es geht um Geldeinsatz und Geldbeschaffung auf Basis von Verpflichtungen und Ansprüchen, die im Zweifelsfall immer auch mit staatlicher Gewalt durchgesetzt werden können. Und da gibt es natürlich eine unglaubliche Vielfalt: Steuern, Abgaben, öffentliche Schulden, Transferzahlungen, Finanzierungen öffentlichen Eigentums, öffentlicher Güter. Und es ist zumindest für mich als Soziologen interessant, dass es dieses Geflecht aus einer Vielfalt sogenannter fiskalischer Beziehungen gibt, wie das Isaac Martin ausdrücken würde. Dieses Geflecht hat irgendwie so eine eigene Struktur und eigene Dynamik, und es ist ja nicht ganz abwegig zu denken, dass es die Vielfalt dieser fiskalischen Beziehungen ist, die die Robustheit im Prinzip von Finanzordnungen ausmacht. Gerade weil es so ein unglaubliches, komplexes Geflecht ist, ist es unglaublich schwierig, auseinander zu dividieren und politisch zu verhandeln. Und deshalb finden wir, dass in normalen Zeiten die Aushandlung von Finanzordnungen, öffentlichen Finanzordnungen, ja immer nur punktuell und spezifisch stattfindet. Wir fragen, also Praktiker fragen und wir können untersuchen, wann, wie Staaten transnationale Unternehmen oder besonders reiche und hypermobile Superreiche besteuern können oder nicht und welche Bedingungen dafür gelten. Wir können danach fragen, welche Armutsdefinitionen bestimmten Formen von Sozialhilfe zugrunde liegen und wie umstritten die sind. Wir können danach fragen, warum und inwiefern die Tendenz hin zu immer stärkerer Veränderung von Steuersystemen hin zu indirekten Besteuerungen, also sowas wie Mehrwertsteuer und so weiter, regressive Verteilungswirkungen hat. Wir können danach fragen, ob Gesundheitsfinanzierung eher eine beitragsbasierte Versicherungsangelegenheit ist oder eine steuerbasierte, eine Frage der steuerbasierten Umverteilung. Und all diese Fragen werden ja in vielfältigen Forschungen auch behandelt. Aber die politische Theorie öffentlicher Finanzen, so wie ich es verstehe bei dem Band, beschäftigt sich aus einer anderen Warte mit öffentlichen Finanzen, nämlich danach zu fragen, ob es nicht möglicherweise die Gesamtordnung öffentlicher Finanzen ist, die in bestimmten Umbruchphasen zur Frage steht. Und dass wir zurzeit möglicherweise in so einer Umbruchphase leben, haben ja schon verschiedene Sozialwissenschaftlerinnen zum Ausdruck gebracht, wodurch dann die Frage dieser grundlegenden Stellung öffentlicher Finanzen an dieser Schnittstelle Politik, Wirtschaft besonders wichtig wird, insbesondere dahingehend, dass grundlegende Fragen von im alten Jargon Systemintegration und Sozialintegration wieder zur Debatte stehen. Also Verhältnis von Politik und Wirtschaft auf sehr grundlegende Art und Weise zur Frage steht, als auch die Frage, wie Teilnahmechancen in der Gesellschaft über öffentliche Finanzen sowohl in Politik, Wirtschaft als auch anderen Bereichen durch öffentliche Finanzen ausgehandelt werden auf neue Art. Und in dieser Art und Weise beschäftigen sich die Beiträge, es sind, glaube ich, 15 an der Zahl, über 425 Seiten mit verschiedenen Dimensionen dieses Problems. Und diese Fokussierung auf diese grundlegenden tektonischen Verschiebungen und die grundlegenden Auseinandersetzungen mit öffentlichen Finanzen, die damit einhergehen, werden in dem Band angedeutet durch diese Grundbegriffe, die die Beiträge strukturieren. Das sind Steuern, Geld und Eigentum, sozusagen als Pfeiler, als Konstituenten öffentlicher Finanzen. Und wir haben heute eben die Gelegenheit, jetzt selektiv mit drei Beitragenden auf diese Fragen zu blicken und diese zu diskutieren aus diesen verschiedenen Bereichen. Und ich stelle ganz kurz vor, Andrea Binder ist dem Bereich Geld zugeordnet, in der Mitte, politische Ökonomin, internationale politische Ökonomin, davon haben wir viel zu wenig in Deutschland, und Expertin für Fragen der Offshore-Finanz vor allem. Und wenn ich richtig das jetzt sage, dann Leiterin einer Freigeist-Forschungsgruppe. Okay, dann haben wir Jenny Stupka. Sie beschäftigt sich vor allem mit der Dimension Eigentum, Sozialphilosophin und Expertin für Fragen der Vergesellschaftung, also Überführung von Privaten in öffentliches Eigentum, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der FU Berlin. Ich habe vergaßt zu sagen, die Freigeist-Gruppe ist auch an der FU Berlin. Und dann haben wir Philipp Mano ganz links. Er beschäftigt sich eigentlich nicht mit Steuern, aber mit öffentlichem Haushalt, sozusagen eigentlich Kernfragen von öffentlichen Finanzen, die aber auch, wo aber auch interessante tektonische Verschiebungen stattfinden. Wie soll ich das am besten umschreiben? Politikwissenschaftler, auch politischer Ökonom, Experte für die Verfasstheit vor allem der europäischen Gegenwartsdemokratien, Professor an der Universität Siegen. Und ich habe mir gedacht, also ich nutze schamlos meine Moderatorenmöglichkeiten aus und werde so ein paar Fragerunden versuchen zu moderieren mit unterschiedlichem Fokus. In der ersten Fragerunde steht im Zentrum die Krisendiagnostik, die erneute Beschäftigung mit öffentlichen Finanzen in den breiteren Sozialwissenschaften so interessant macht. Also das ist ja nichts Neues. Seit Rudolf Goldscheid und Josef Schumpeter waren öffentliche Finanzen für Sozialwissenschaftler vor allem dann interessant, wenn es um grundlegende Krisen ging. Aber es ist irgendwie auch klar, obwohl es diese häufige Analogisierung der Weimarer Zeit mit heute gibt, dass wir heute irgendwie andere Krisendiagnosen brauchen, als die Goldscheid und Schumpeter geboten haben. Und deshalb wäre eigentlich meine erste Frage, auch in Bezug darauf, was überhaupt die Beschäftigung mit öffentlichen Finanzen motiviert, an die drei Teilnehmenden des Podiums. Welche Krisendiagnose, also welche Krisendiagnose liegt deinem Beitrag zugrunde, Andrea?
Ich fange an.
Ja, genau, du fängst an und dann.
Also meinem Beitrag liegen, glaube ich, so unterschiedliche Schichten von Krisendiagnosen zugrunde. Das eine relativ offensichtliche, also mein Beitrag geht um Offshore-Finanz. Die meisten kennen das vielleicht als Steueroasen, also so oft kleinere Länder, die vorteilhafte Regulierungen und Steuerregeln anbieten an an gebietsfremde Akteure, also an Unternehmen und reiche Individuen, die eben nicht in ihren eigenen Ländern leben. Um eben für diese Offshore-Finanzzentren ist das eine Form von Business und für die Nutzenden ist es eben eine Möglichkeit, den Steuerregulierungen und auch den Bankenregulierungen in ihren Heimatländern zu entgehen. Und die Offshore-Finanz, vor allem aus der Perspektive dieser Steuerplanung oder Steuerhinterziehung, je nachdem, ob es legal oder illegal passiert, ist in den Fokus gerückt, rein historisch sozusagen, nach der 2007er Finanzkrise. Eigentlich stärker, weil sozusagen der Staat dann irgendwie mal geguckt hat, also es war ja relativ teuer, diese ganzen Banken zu stabilisieren und dann war es irgendwie ein politisch genehmer Moment zu sagen, eigentlich müssten wir noch mal gucken, dass auch alle wirklich ihren fairen Beitrag bezahlen und wir müssten was gegen diese Steuerhinterziehungspraktiken machen. Und dann gab es einen relativ großen politischen Prozess, um eben vor allem auf dieser Steuerseite dieser Dienstleistungen das einzuhegen sozusagen. Auf der anderen Seite, die weniger beleuchtet wurde, haben diese Offshore-Finanzzentren, weil sie eben nicht nur den Service anbieten, dass man seine Steuern minimieren kann, sondern eben auch für Banken die Möglichkeiten schaffen, US-Dollar zu kreieren, und zwar außerhalb der Regulierungen von den USA. Und es sind eben genau diese sehr großen US-Dollar-Liabilities von nicht-amerikanischen Banken gewesen, die zur Finanzkrise beziehungsweise zu der Internationalisierung der Finanzkrise, die ja zuerst mal in der amerikanischen Domestic Economy stattgefunden hat, in der heimischen Ökonomie, sich dann internationalisiert hat. Also die Offshore-Finanzzentren selber haben an der Finanzkrise eine Rolle gespielt. Also von daher ist da der Blick tatsächlich durch die Krise auf diese Offshore-Finanzzentren wieder gegangen. Für mich war das eigentlich nur so eine Art chronologische Wichtigkeit. Ich denke, eine andere Krise, die ich eigentlich sehr viel zentraler finde, die dem zugrunde liegt, ist, dass ich eben in meiner Arbeit herausgefunden habe, dass eigentlich die Regierungen in den Staaten, denen das Steuersubstrat verloren geht oder denen die Hoheit über die Bankenregulierung verloren geht, also zum Beispiel in Europa, jetzt Deutschland und Frankreich, Italien und so weiter, die eben ihr Steuersubstrat an Luxemburg und die Schweiz und so weiter verloren haben. Warum haben die nicht stärker darauf reagiert? Also was war die Ambivalenz dahinter sozusagen? Und ich komme ursprünglich aus der internationalen Beziehung. Also dass jetzt Luxemburg mächtiger sein soll als Frankreich, war mir jetzt nicht intuitiv logisch. Und deswegen dachte ich mir, was ist eigentlich für Frankreich drin? Oder ich habe stärker nach Deutschland geschaut und Großbritannien, Mexiko und Brasilien, also auch mehr unterschiedliche Regionen angeschaut. Und da wurde eigentlich relativ schnell klar, dass es eine Möglichkeit ist, ich nenne es the politics of the invisible, dass man bestimmten demokratischen Konflikten als regierende Parteien aus dem Weg gehen kann, indem man den eigentlichen Steuersatz sozusagen, der ist unsichtbar, ne? Also wir haben einen offiziellen Steuersatz, den Unternehmen in Deutschland zahlen. Und dann gibt es aber auch diese Möglichkeit der Steueroptimierung und der tatsächliche Steuersatz ist dann eben deutlich niedriger. Und ich umgehe damit der Auseinandersetzung mit dem Wähler, ob er den eigentlich effektiven Steuersatz eigentlich attraktiv fände und dann dafür stimmen würde oder nicht. Und deswegen ist es für mich auch eine Frage der Demokratie, also nicht als Demokratiekrise, Demokratie in der Krise, sondern eine Krise für die Demokratie, wie sie mit dieser Politics of the Invisible umgehen kann.
Sehr gut. Jenny, Was ist deine Krisendiagnose?
Also genau, ich hätte viel zu Krisendiagnosen zu sagen, aber ich sage es ein bisschen spezifischer in Bezug auf die Lage der Staatsfinanzen. Und es passt eigentlich auch total gut zu dem, womit du geendet bist, nämlich die demokratischen und demokratietheoretischen Problematik sozusagen der Situation der Staatsfinanzierung gerade in Deutschland. Ich zitiere jetzt eigentlich ganz viel aus einem Artikel, das ist jetzt eine stellvertretende Vorstellung vielleicht, von einem Kollegen, der auch hier drin einen Artikel hat, Oliver Weber. Und er hat wiederum einen anderen Artikel geschrieben, den ich sehr stark finde, über eine demokratietheoretische Kritik der Schuldenbremse. Und meine Punkte, die ich sozusagen vorbereiten wollte, haben sich sehr gut darin wiedergefunden. Deswegen ist das eine, der gefesselte Staat heißt das, eine Leseempfehlung. Und zwar, das ist ja vielen bekannt einfach vermutlich durch die Zeitungslektüre, ist die Lage ja so, dass wir seit 2009 in Deutschland die Schuldenbremse haben. Gleichzeitig aber, das ist ja jetzt vor allem mit diesen zwei Sondervermögen sehr präsent geworden, sozusagen Zusatzfinanzierung ja immer mehr bekommen. Und das kam auch in dem Beitrag von Philipp Mano und Sebastian Hunholz für den Band viel vor. Diese Frage, dass es sich dabei eigentlich um sowas wie Schattenhaushalte handelt. Also dass diese Sondervermögen eben im Unterschied zum normalen jährlich verabschiedeten Haushalt nicht in gleichem Ausmaß durchs Parlament müssen. Und was mich aber auf eine Art und auch mein Thema, womit ich mich in dem Band beschäftigt habe, noch unmittelbarer betrifft, ist eigentlich die Situation, dass mit der Schuldenbremse ja eine bestimmte wirtschaftspolitische Grundlinie auf Verfassungsrang gehoben wurde. Dass also jetzt schon sowas wie keynesianische Wirtschaftspolitik tendenziell eine Zweidrittelmehrheit bräuchte, im Unterschied zu sozusagen stärker auf marktwirtschaftlich freie Grundlinien von Wirtschaftspolitik, weil immer eine Änderung des Grundgesetzes notwendig wäre, um sie durchzusetzen. Das heißt, mich beschäftigt stark die Eingrenzung von demokratischen Entscheidungen über wirtschaftspolitische Grundlinien und Grundprogramme. Man könnte noch ein bisschen abstrakter sagen, hat für mich ganz viel mit der Eigentumsthematik zu tun, mit der Frage, welche Ausdehnung hat denn eigentlich das Öffentliche? Also wenn ich mich damit beschäftige, was ist denn Eigentum und was ist der Status von Eigentum in dieser Gesellschaft, dann ist das oft komplementär mit der Frage, welchen Raum geben wir denn dem Öffentlichen und dem Zugriff der öffentlichen Gestaltung? Und ich würde sagen, das ist die Facette von der Krisensituation rund um Staatsfinanzierung, um die es am meisten in meinem Beitrag geht. Mhm. Und du hattest ja gesagt, um unsere Beiträge darzustellen, haben wir nachher noch mehr Zeit.
Genau, ja. Philipp, du kannst bestimmt ganz gut daran anschließen.
Ja, ich hoffe sehr. Aber es scheint mir schon sehr evident zu sein, dass wir da aus dem gleichen Kontext kommen, und alles andere wäre ja auch ganz überraschend. Leon, du hattest zu Anfang gesagt, so mit öffentlichen Finanzen haben wir es eigentlich genau mit einer Schnittstelle zu tun zwischen, wenn man es jetzt mal sehr, sehr abstrakt formulieren möchte, mit Kapitalismus und Demokratie, in gewisser Weise mit politischer Gleichheit und ökonomischer Ungleichheit. Ich will jetzt keinen mit meiner intellektuellen Biografie langweilen, aber ich habe sowas eigentlich lange Zeit bearbeitet von der anderen Seite her, eigentlich von der Ausgabenseite, nicht von der Einnahmenseite, nämlich von der Wohlfahrtsstaatlichkeit, weil man ja da auch sprechen würde über die Dinge, die du auch kurz angesprochen hast. Der Wohlfahrtsstaat selbst wäre ja, wenn man von politischer Ökonomie sprechen möchte, genau das institutionelle Ensemble, was sich an dieser Schnittstelle zwischen politischer Gleichheit und ökonomischer Ungleichheit herausbildet und was das moderiert und was letztendlich die faktische Antwort ist auf das, was man theoretisch für lange Zeit unvereinbar gehalten hat, nämlich genau das sozusagen das liberale, die liberale Eigentums-, kapitalistische Eigentumsordnung und die politische Gleichheit. Und wo es immer, egal wie man das jetzt sah, ob das jetzt quasi von John Stuart Mill oder von Karl Marx kam, man immer das Gefühl hatte, es geht nicht zusammen. Entweder löst sich das in die politische Richtung auf oder es löst sich in die kapitalistische Richtung auf. So. Insofern war Geld, also die andere Seite, wenn man das Wohlfahrtsstaatliche ja irgendwie will und wenn man diese Schnittstelle auch politisch moderieren und bearbeiten muss, damit wir sowas überhaupt wie freie Marktwirtschaften oder demokratische kapitalistische Systeme haben, muss es eben auch eine Einnahmeseite geben. Klar, ich habe mich natürlich dann interessiert, ist der Wohlfahrtsstaat steuerfinanziert oder ist er beitragsfinanziert und was hat das für Folgen? Aber das war letztendlich eine viel zu kleine Frage, wenn man darüber nochmal nachdenkt. Es gibt natürlich Leute, die dafür sehr, sehr, also auf dieser ganzen Einnahmeseite sehr, sehr viel systematischer darüber nachgedacht haben, seit langem, als ich es hier gemacht habe. Sebastian ist im Raum, Aaron sind im Raum, Eva Weiler, auch die anderen Personen. Aber was, wenn man das etwas runterbricht und konkreter machen würde, wäre meine Krisendiagnostik schon, und da komme ich aus dieser vergleichenden politischen Ökonomie, dass man ja schon ganz konkret, und das dockt eben komplett an das, was jetzt sowohl Jenny als auch Andrea gesagt hatte, dass wir eigentlich mit dieser Finanzkrise 2007, 2008, die sich dann ja im Euroraum in eine Euro-Krise übersetzt, in dieser neuen Konstellation sind, dass wir mit dem Euro ja auch in Europa etwas haben, was vorher in anderen Ländern der Fall war, die sich in Fremdwährung verschuldet haben, dass wir einen Staatsbankrott bekommen können. Das ist ja historisch was Neues. Also wenn man seine eigene Währung hat, dann kann man eigentlich nicht bankrott gehen. Wenn man keine eigene Währung hat oder sich in einer Fremdwährung verschuldet, kann man auch als Staat bankrott gehen. Und das ist zumindest für Westeuropa eine neue Erfahrung gewesen. Und jetzt darüber kann man jetzt reden, wie hat der Euro selbst sogenannte Weichwährungsgebiete und Hartwährungsgebiete zusammengebracht? Wie hat er selbst nochmal eigentlich die Herrschaft über die Geldpolitik noch mal stärker autonomisiert und man würde wahrscheinlich auch sagen konstitutionalisiert. Ich meine, das Bundesbanksgesetz von 1957 ist ein einfaches Gesetz, das kann man ändern mit einer parlamentarischen Mehrheit, den Euro und auch die Unabhängigkeit der Europäischen Zentralbank könnte man nicht mit einer einfachen Mehrheit ändern. So, insofern haben wir auch da eine Änderung der politischen Ökonomien dieser Länder, die auch zu internen Machtverschiebungen in diesen Ländern führen. Und wenn man jetzt diese Geschichte weitererzählen würde, würde man sagen, ja, das ist ja alles bekannt, nicht? Also wir haben die Möglichkeit von Staatsbankrotten, das ist historisch neu, in Westeuropa zumindest. Wir haben daraus sozusagen, dass wir kriegen das Austeritätsregime, wir kriegen die Memorandumgruppe, wir kriegen den PIP. Das ist ein großer Auftakt des Populismus, nicht? Wir haben die linkspopulistische Gegenbewegung gegen quasi die undemokratischen Institutionen, die einfliegen und sagen, was man jetzt zu tun hat. Und wir haben eine rechtspopulistische Mobilisierung im Norden Europas von den Leuten, die erstmal, also das ist der Impetus auch ja natürlich der AfD, aber es war es auch der Schwedendemokraten oder auch der True Finns und so weiter und so fort und auch Teile der niederländischen Rechtspopulisten, die erstmal gesagt haben, ja, es gab mal das Versprechen des No Bailout und so weiter und der Haftungsgemeinschaft. Also das ist im Grunde genommen auch der große Auftakt für die populistischen Bewegungen in Europa, die sich dann ja später, also 2015 kulminiert im Grunde genommen die Euro-Krise mit der Frage, wie verhalten wir es mit Griechenland und mit dem Ochi-Referendum und mit der Neuwahl im November 2015 der griechischen Regierung mit dem Aufschwellen der Migrationskrise. Und insofern, und wenn man diese ganze Geschichte jetzt nacherzählt, dann ist irgendwie klar, dass das auch überleitet in eine Art von Konstitutionalisierung von Geldpolitik. Und wie wir wissen, dass die Fiskalpolitik ohne diese Geldpolitik nicht zu denken. Und wir haben es im Grunde mit einer Transnationalisierung der Geldpolitik und damit letztendlich auch mit einer Transnationalisierung der Fiskalpolitik zu tun. Und wenn 2009 die deutsche Schuldenbremse ins Leben gerufen wird, ist das ist meine relativ feste Überzeugung vor dem Hintergrund dieser ganz neuen Konstellation, die aus dem nationalstaatlichen Rahmen ja deutlich hinaus reichen und aus den asymmetrischen Implikationen, die das quasi für so ein gemeinsames Währungsgebiet hat, nicht zu denken. Ja, das ist so ein bisschen der Hintergrund, vor dem ich zu dem Thema gekommen bin.
Okay, also jetzt Zusammenfassung für Dummies. Wir haben sozusagen Austeritätsregime, einerseits möglicherweise ideologisch bedingt durch eine Scheuklappe auf enge Möglichkeiten staatlicher Tätigkeit, möglicherweise bedingt durch hypermobiles Kapital auf der Seite Kreditoren und möglichen Steuervermögenden, die man besteuern könnte. Was für mich, und ich bin jetzt bewusst ein bisschen ein Contrarian, damit nicht ganz einhergeht, ist, wir haben eigentlich in den letzten Jahrzehnten ja eine massive Expansion öffentlicher Verschuldung. Wir haben auch eine massive Expansion von Sozialausgaben über die letzten Jahrzehnte. Deshalb würde ich gerne jetzt in Bezug auf die Beiträge vielleicht nochmal ein bisschen tiefer fragen und bewusst ein bisschen provokativ fragen, wo genau dieses demokratische Defizit lokalisiert ist und wie man das genauer fassen kann. Vielleicht erstmal in Bezug auf den Beitrag von Jenny. Also du beschäftigst dich mit der erfolgreichen Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen in Berlin vor dem Hintergrund älterer Theorien von Vergesellschaftung, also verweist auf Karl Korsch, den ich vorher nicht kannte, und Poulanzas Theorie des Staates. Und jetzt spitze ich es ein bisschen zu. Aber die Konklusion, zu der du kommst, ist, dass natürlich diese Ansprüche an die Vergesellschaftung von Wohnraum Klassenkonfliktkonstellationen sind und in verschiedenen Formen vielleicht innerhalb eines Staates, der ansonsten sehr stark von Kapitalinteressen dominiert ist, akkommodiert werden könnten, dass aber eine Grundproblematik sei, so schreibst du, dass der Staat gar nicht in der Lage ist, öffentlichen Wohnraum zu organisieren. Ich komme nun aus Köln. Ich weiß nicht genau, wie das in Berlin ist, aber eigentlich hat die Stadt, ich weiß nicht, wie das hier ist, hat relativ große öffentliche Eigentums, also recht großen öffentliches Eigentum im Bereich der Daseinsvorsorge. Energieversorgung ist städtisch in Köln. Zum Teil gibt es Wohnraum, der städtisch ist. Man hat nicht den Eindruck, dass die Stadt in der Lage ist, öffentlichen Wohnraum zu organisieren, was aus meiner Sicht ein Kernproblem ist für die Frage, gibt es demokratische Mehrheiten dafür, dass die Stadt dafür sorgen soll, angemessenen Wohnraum zu schaffen. Wie passt diese Diagnose, die sich nicht so sehr auf die Frage, können wir uns das leisten oder nicht, sondern können wir es bauen, können wir es schaffen, bezieht, wie passt die in deine Diagnose rein? Also wie passt die in diese Problematik rein?
Ja. Ich würde gerne noch mal eine eigene Zusammenfassung von meinem Artikel geben, damit man besser und dadurch vielleicht eine Antwort auf diese Fragen geben. Also worum es mir ja ging, war gar nicht so primär die Initiative vorzustellen, sondern das habe ich erläutert als sozusagen Grund für die Aktualisierung dieser Frage, sondern einerseits zu überlegen, ja, was ist denn Vergesellschaftung? Und da steht sozusagen der Artikel auch in sehr nahem Zusammenhang zu den Themen, über die wir jetzt gesprochen haben. Nämlich, ich rekonstruiere Vergesellschaftung, möchte eigentlich drei Verschiebungen vornehmen. Einerseits eine Verschiebung der Verfügungsmacht. Also man könnte sagen, das ist das, woran die meisten Leute denken, wenn sie denken, es geht um eine Veränderung des Eigentumstitels. Also von Privateigentum zu einer Art von öffentlichem Eigentum. Dann ist das zweite eine Verschiebung des Verfügungszwecks. Also es soll nicht mehr darum gehen, Profit zu maximieren, sondern Bedürfnisse zu befriedigen. Und das dritte wäre eine Veränderung der Verfügungsweise. Also jetzt sozusagen einerseits Shareholder Value, also dass es immer darum geht, auch monatlich mit der Miete Rendite abzuwerfen. Und halt einfach nach Prinzipien auch der Effizienz und weg davon zu einer demokratischen Verfügung. Und das wollte ich rekonstruieren und dann eigentlich ja diese sehr paradoxe Frage ein bisschen systematischer analysieren erstmal. Wie kann man denn versuchen, so ein Unternehmen in der jetzigen staatlichen Konstellation anzugehen? Also Und da habe ich dann auch erstmal analysiert, wie ist denn der jetzige Staat strukturiert, und habe die These eigentlich ein bisschen teilweise übernommen, ein bisschen weiterentwickelt, zu sagen, der Staat ist nicht nur neoliberal, und das ist auch ein bisschen trivial, aber trotzdem so zu formulieren, finde ich wichtig. Der Staat ist nicht nur neoliberal, indem er neoliberale Politiken voranbringt, sondern er ist mittlerweile auch neoliberal strukturiert. Das bedeutet in Bezug auf die Wohnungspolitik verschiedene Dinge. Also zum Beispiel, dass seit der Föderalismusreform wurde Wohnungspolitik tendenziell in die Verantwortung der Länder downgescaled, aber eben nicht mit einem entsprechenden Aufstocken des Budgets begleitet. Und andererseits gab es, also das vielleicht auch noch als Vorwissen relevant für Leute, die das noch nicht gehört haben, in Deutschland ja bis 1990 die sogenannte die Wohnungsgemeinnützigkeit, also dass es gewisse Grundregeln gab, dass es zum Beispiel Steuererleichterungen gab, wenn Immobilieneigentümer zu bestimmten Konditionen ihren Wohnraum vermietet haben. Und das wurde abgeschafft. Also das war bis 1990 eigentlich in der Bundesrepublik so die wichtigste gesetzliche Grundlage für die Regulierung von Mietpreisen. Genau, und dafür unter anderem gab es Verwaltungsstrukturen, die es so jetzt gar nicht mehr gibt. Also es gibt gar keine Strukturen mehr dafür, zum Beispiel sowas wie Wohnungsämter. Das sind sozusagen Verwaltungsstrukturen auf recht niedriger Ebene, die einfach im Laufe der Zeit abgeschafft wurden. Mhm. Und stattdessen gibt es Verwaltungsstrukturen rund um diese Privatisierungsimperative. Also zum Beispiel den Liegenschaftsfonds in Berlin. Und die Verwaltungsmitarbeiter, also das ist jetzt so ein bisschen holzschnittartig, ja, aber die Verwaltungsmitarbeiterinnen wissen, wie verkaufe ich denn ein Grundstück zum Meistbieterverfahren? Aber sie wissen zum Beispiel nicht, im Unterschied zu manchen anderen deutschen Städten, wie vergebe ich ein städtisches Grundstück nach sozialen Kriterien? Da konnte ich nur kurz drauf eingehen in dem Artikel, aber ich finde, es ist eigentlich ein extrem spannendes Feld, dass es in der Bundesrepublik so eine Tradition, und manche kennen das sicherlich, eine Tradition gibt von Hochschulen, die tatsächlich Führungspersonal ausbilden wollten, von gemeinwirtschaftlichen, also Unternehmen, Genossenschaften, sowas. Mit der Überlegung, also insbesondere nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die gegründet, mit der Überlegung, dass man ja in manchen Hinsichten eine eigene Betriebswirtschaft braucht. Also zum Beispiel ist ja die Frage, wie bewerte ich die Effizienz eines Unternehmens, was nicht allein darauf zielt, welche Verkaufspreise realisieren wir und wie minimieren wir unsere Ausgaben, wie minimieren wir die Produktionskosten, weil es ja einfach andere Logiken der Bewertung gibt. Und auf solche Sachen ziele ich ab. Und deswegen meine ich auch, es ist so eine spannende, paradoxe Situation, wenn jetzt eine Initiative versucht, in diesem neoliberalen Staat sich einerseits ja affirmativ ein Stück weit auf staatliche Verfahrensweisen wie so ein Volksentscheid zu beziehen, aber damit mehr verfolgen zu wollen als eine Verstaatlichung. Mhm. Weil Vergesellschaftung, wie ich gesagt habe, soll ja die Verfügungsweise wirklich verändern und demokratisieren. Und meine Deutung davon ist, dass das ein Versuch ist, recht punktuell, aber letztlich eben doch auch gar nicht so klein im Ausmaß dieser Stadt, den Verfügungsbereich der öffentlichen demokratischen Gestaltung wieder zu erweitern. Und in dem Kontext steht das für mich in diesem Band. Achso, und du hattest gefragt, noch ganz kurz, ja. Du hattest gefragt, die Stadt kann es nicht, ne? Und das Interessante ist ja, das wollte ich noch ganz kurz sagen, bezahlbaren Wohnraum bauen kann gegenwärtig kein noch so wohlmeinender Akteur. Also da müsste man Boden auch enteignen.
Ja.
Da müsste man systematisch irgendwie eine Bauhütte gründen oder was auch immer. Also auch Genossenschaften, die jetzt gegenwärtig in Berlin bauen, bauen keinen bezahlbaren Wohnraum, sondern Wohnraum zu ungefähr 18 Euro den Quadratmeter. Mhm. Und das ist einer der Kniffe sozusagen der Vergesellschaftung, dass es ja darum geht, dass der Staat oder eben die Gesellschaft sich Wohnungen aneignet, die schon existieren. Mhm. Also man könnte gar nicht neu bauend so günstigen Wohnraum erzeugen unter den gegenwärtigen Umständen.
Ja. Okay, wir kommen bestimmt noch darauf zurück. Philipp, mit Sebastian diskutierst du die inflationäre Einrichtung von Sondervermögen im bundesdeutschen Haushalt. Ihr seht die Gefahr der Aushöhlung von Fiskaldemokratie, Haushaltsdemokratie. Also parlamentarische Aufsicht über öffentliche Ausgaben wird immer schwieriger. Jetzt halte ich dem mal ein bisschen was entgegen und dann bin ich gespannt. Also man könnte ja sagen, dass Investitionen mehrjährig sind und insofern ein bisschen schwierig in der Nacht der langen Messer zu verhandeln, der Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses, ergibt sich sozusagen aus der Natur der Sache, aus der Langfristigkeit von Investitionen. Parlamentarier behalten ja zugleich die Kontrolle über spezifische Ausgabenposten. Also wenn jetzt im Klima- und Transformationsfonds ein Programm finanziert wird, dann muss der Haushaltsausschuss diese Gelder in den Fonds bewilligen. Wir wissen auch, dass wir ohne das Sondervermögen wir haben ja kein richtiges Wachstum, aber wir hätten wahrscheinlich Negativwachstum dieses Jahr und nächstes Jahr ohne das Sondervermögen. Warum dieses vernichtende Urteil über den, wie er es so schön formuliert, über die okkasitionelle Vorwärtsverteidigung der etablierten Parteien?
Ja, man kann ja sozusagen mit Einzelzielen, das ist ja vielleicht auch das besonders Attraktive von dem Sondervermögen, dann immer ganz, ganz politisch übereinstimmen. Aber uns geht es ja, glaube ich, erstmal um Mustererkennung und vielleicht auch um das Problematisieren des Musters selber. Und das ist ja dieses, wie soll man sagen, das kann man ja zusammenfassen als Zusammenhang zwischen Konstitutionalisierung und Krise, wenn man so möchte. Also erstmal verregelmäßigen wir durch Selbstbindungsmechanismen auf verfassungsrechtlicher Ebene diese Haushalte, die ja aus guten Gründen praktisch gewachsen, sozusagen genau diese Prinzipien der Jährlichkeit und der Vollständigkeit und der Non-Affektation als demokratische Prinzipien bedeuten, dass man, also man muss ja, und das klang, glaube ich, hier die ganze Zeit immer schon durch, man muss es ja vielleicht nochmal sagen, wenn wir über die öffentlichen Finanzen reden, brauchen wir gleichzeitig irgendwie eine Theorie der bürgerlichen Gesellschaft, in der bürgerlichen Gesellschaft würden wir ja sagen, die parlamentarische Selbstbestimmung kommt ja ganz genau daraus, dass man sagt, wir besteuern jetzt quasi und regeln das aber über einen geregelten jährlichen Haushalt. So, dem kann man natürlich immer seine Kurzfristigkeit und seine sozusagen das Verfangensein in Legislaturperioden und so weiter vorwerfen. Das ist ja eine altbekannte, sehr, sehr attraktive und Theorie, die hin sozusagen auch geht zu den Tullock Buchanan Vorstellungen, wenn wir diesen Odysseus umso fester an diesen Mast binden, dann ist er sozusagen nicht diesen elektoralen Sirenengesängen immer ausgeliefert. Also da ist ja auch eine Theorie sozusagen aus einer bestimmten Interessenslage, die diesen politischen Mitbestimmungs- und Prozess sozusagen auch systematisch unter Verdacht stellt und sagt, das ist alles Weakness of Will und wir müssen jetzt Rules versus Discretion, also es muss sozusagen so regelbasiert wie irgendwie möglich sein und möglichst sozusagen Verfassungsregeln, also Schulden regeln, die dann quasi auch nur noch von richterlicher Seite sozusagen zu bestimmen sind und gar nicht mehr aus dem politisch-demokratischen Selbstbestimmungsprozess und der kollektiven Selbstregierung darüber bestimmen, wofür man Geld einnimmt und wofür man dann Geld ausnimmt. Ausgibt. Also insofern glaube ich, ist schon dass man dann hellhörig werden sollte, wenn die vielen, vielen guten Zwecke und guten Absichten dazu führen, dass wir dann doch diese Legitimationsmechanismen, die es aus guten Gründen gibt, systematisch unterminieren. Also das scheint mir weiterhin, glaube ich, wichtig zu sein, das so zu sehen und das auch so zu thematisieren. Ich bin jetzt auch dagegen, von Schattenhaushalten zu sprechen, weil das eine ganze Semantik und Metaphorik des Schattens und des Lichts, der Transparenz und des Geheimen und des Arkanen darum geht es, glaube ich, darum geht es gar nicht. Das ist so wie Dunkelziffer, ne? Also irgendwie, das finde ich völlig fatal, Hinterzimmer und Vorderzimmer. Nein, es geht eigentlich darum, dass wir, glaube ich, auch erkennen müssen als Zeitdiagnostik, dass wir zunehmend in einen Politikmodus geraten, der sozusagen auf situative Zustimmung, also nicht mehr auf eine Abarbeitung auch eines meinetwegen vierjährigen politischen Programms, was vorher durch Wahlen legitimiert wurde und wofür Parteien erstmal geworben haben und sich dann Mehrheiten beschafft haben. Also das geht ja schon über diese Jährlichkeit hinaus. Und dass wir zunehmend quasi auf punktuell, situativ, jeweils dann einzelbegründet von Ahrtal über Corona bis Klima bis nachher Z wie Zollkrieg, dass wir uns sozusagen nur hangeln von Notlage zu Notlage und dass man schon argumentiert, das ist ja die Dialektik aus Regel und Ausnahme, aus Konstitutionalisierung und Krise, dass dann jeweils dieser Politikmodus auch den Notfall braucht, weil er gar nicht mehr anders handlungsfähig ist und dadurch natürlich auch dauernd neue Notfälle irgendwie, ja, wenn man jetzt sagt, wird kreiert wird, aber das wäre jetzt vielleicht zu stark, aber das ist ein Politikmodus, der jetzt anders ist. Und ich glaube, das ist erstmal als zeitdiagnostische Beobachtung, ist das, glaube ich, erstmal wichtig, das zu sehen und das vielleicht auch zu versuchen zu datieren. Seit wann ist denn das so? Und warum ganz genau kommen wir in diesen neuen Modus? Und was macht der mit unserer Demokratie eigentlich aus? Ne? Und da würde ich weiterhin sagen, ich komme ja ein bisschen, ich kam ja zu diesem Artikel so ein bisschen aus dieser Geschichte, dass ich sowieso meine Diagnose war, seit den 1990er Jahren konstitutionalisieren wir Politik systematisch im Einzelfall, also in den einzelnen Ländern, aber natürlich durch die europäische Integration auch, die europäischen Verträge, das ist eine Form von Verfassung, so. Und jetzt würde man sagen, der Euro ist nicht per se Teil der europäischen Verträge, aber seitdem es ihn gibt, hat er ja auch quasi Verfassungsrang sozusagen. Das wird dann nur noch vom Bundesverfassungsgericht verhandelt, ob diese Aufkaufprogramme dann irgendwie verfassungswidrig sind, ja oder nein, oder ob es sozusagen ich würde weiterhin sagen, dass wir das historisieren müssen und deswegen auch situieren müssen und dass der Zusammenhang zwischen Konstitutionalismus und Krise, den ich meine, generell in so einer Verfassungsverrechtlichung von Politik meine erkennen zu können, dass wir jetzt mittlerweile auch den fiskalischen Niederschlag dessen sehen. Und das ist im Grunde genommen der Niederschlag des ein und desselben Phänomens. Ne?
Vielen Dank. Letzte Frage und dann gehen wir zu der Diskussion mit Ihnen über. An dich, Andrea. Also du schilderst sehr eindrücklich die Zäsur der Weltfinanzkrise und die verschiedensten Reformprojekte, die im Prinzip die Ermöglichung von Besteuerung mobilen Kapitals verbessert haben. Also Einschränkung des Schweizer Bankgeheimnisses ist jetzt nicht ganz weg, aber eingeschränkt, Einführung einer Mindestbesteuerung, das sind substanzielle Fortschritte. Wie ich die verstanden habe, bewegen die sich oder sind die hauptsächlich lokalisiert da, wo du von einem Steuerbargain und einem Steuernexus zwischen sozusagen Kapital und Demokratie, Kapitalismus und Demokratie sprichst. Welche Rolle spielt die andere Seite, die du auch anführst, nämlich die Geldordnung? Inwiefern können theoretisch oder auch praktisch Veränderungen oder Interventionen in die Geldordnung die Möglichkeiten der Einschränkung von Offshore-Finance erhöhen?
Ich möchte irgendwo noch mal einen Punkt machen können zu dieser Krise als Legitimationsstrategie versus Krise als Krise, aber das nur als Side Note, weil ich glaube, dass das ganz zentral ist für die Frage zum Steuerpakt. Also das eine ist tatsächlich so, dass also seit 1998, also noch vor der Finanzkrise, fing schon die OECD an, von diesen Steuerpraktiken zu sprechen als problematisch. Und dann sind von 1998 dann mit dem Rückenwind sozusagen der Finanzkrise sehr viele Maßnahmen ergriffen worden. Und empirisch betrachtet ist es so, dass zumindest das, was jetzt so die Kolleginnen, die sich da in der Tiefe mit beschäftigen, rausgefunden haben. Also wir haben einmal Unternehmen, die in Offshore-Finanzzentren ihre Steuern optimieren, und dann haben wir die Superreichen. Und bei den Unternehmen kann man sehen, dass durch diese Maßnahmen, die auf sie abgezielt waren, sozusagen sich stabilisiert hat, die Menge an in Offshore-Finanzzentren gehaltene oder in Offshore-Finanzzentren geschiftete Profite sozusagen. Jetzt kann man entweder sagen, naja, das ist ja nicht besonders effizient, oder man kann sagen, naja, in der Abwesenheit von diesen ganzen Maßnahmen ist die Annahme natürlich, dass das weiter gewachsen wäre, weil, na, ist ja gut gelaufen. Bei den Individuen, da ist das so, dass das deutlich weniger erforscht ist, ob das jetzt effizient war oder nicht. Also ob wir jetzt eigentlich dieses Kapital besteuern können oder nicht, ist eine sehr interessante Frage, weil die Annahme ist ja oft, oder das Argument ist oft, wir können es nützt eh nichts, Steuern auf Reichtum einzuführen, weil der geht dann eh woanders hin und dann brauchen wir es auch gar nicht erst zu machen. Es würde gar kein Steuersubstrat generieren. Und in Dänemark konnten Gabriel Zucman und seine Kolleginnen zeigen, ist dieses sogenannte Steuergap zwischen dem, was ohne Offshore möglich wäre und was mit Offshore nicht gemacht wurde, um 70% reduziert werden. Also würde ich sagen, sehr effizient, ist aber auch klar, sagen die AutorInnen selbst, dass das zum Beispiel für ärmere Länder mit einer geringeren Kapazität in Finanzämtern und so weiter nicht möglich ist. Also das ist jetzt nicht across the board. Ich bin jetzt nicht mehr dazugekommen, ich habe das tatsächlich heute Morgen nochmal nachgelesen, zu gucken, ob Deutschland überhaupt diese Daten jemals erhoben hat, sodass wir ähnliche Aussagen zu Deutschland treffen könnten und gucken könnten, ob die Maßnahmen für Deutschland effizient waren. Ich vermute eher, dass diese Daten nicht erhoben werden, weil das ist meistens, dass Deutschland die Daten nicht erhebt, und dann weiß man halt nicht so genau. Also genau, könnte man sagen, zumindest ist es nicht schlimmer geworden, und im Bereich von den Individuen ist es vielleicht besser geworden, vielleicht haben sie aber auch nur mal wieder gelernt, und in Wahrheit sind das nämlich jetzt alles Holdings und Corporate Structures, und eigentlich sehen wir dieses Geld jetzt halt nicht mehr in den gebucht unter individuelles Kapital, sondern eben in Unternehmen, wobei diese Unternehmen eben so Briefkastenfirmen sind. Genau. Trotzdem, also ich persönlich würde sagen, das ist auf jeden Fall ein Politikbereich, in dem der Staat in Kooperation mit auf der internationalen Ebene sich eine bestimmte Form von Besteuerungsmacht wieder zurückgeholt hat, oder zumindest das Potenzial da ist, das zu tun, wenn das denn politisch gewollt ist. Und da bleibt natürlich die Ambivalenz, die ich vorhin erwähnt habe. Auf dieser Banking-Seite sieht das ganz anders aus. Also da ist das so, dass eben das Geldschöpfen passiert hauptsächlich in US-Dollar. Also es sind ungefähr 80% von allen Transaktionen sind in US-Dollar denominiert. Und historisch betrachtet, ohne diese Offshore-Finanzplätze hätte der US-Dollar gar nicht die internationale Dominanz entwickeln können, die er heute hat. Und ich nenne das in einem Paper, das ich dazu geschrieben habe, so Indirect Rule, also dass das so eine Form ist, wo eben der amerikanische Staat gesagt hat, für uns ist es von Interesse, dass unsere Währung international dominant ist, und im Gegenzug, weil wir unsere Banken das nicht alleine machen lassen können, nehmen wir das eben in Kauf, dass das ausländische Banken machen und dass uns da eine gewisse Regulierungsmacht sozusagen entgeht. Und da hat sich eigentlich substanziell sehr wenig geändert. Und das Problem ist natürlich, wie bezieht sich das jetzt auf Deutschland? Kann uns ja egal sein, könnten wir jetzt sagen, dass der US-Dollar in Offshore-Finanzzentren geschöpft wird. Es ist aber natürlich so, dass deutsche Unternehmen, wenn sie exportieren, sehr viel von ihren Einnahmen in US-Dollar machen und deswegen auch sinnvoll für sie ist, sich direkt in US-Dollar zu verschulden, weil es dann eben kein Wechselkursrisiko gibt. Das heißt, ein deutsches Unternehmen möchte idealerweise ganz gern bei der Deutschen Bank, weil die kennen sie halt historisch schon ziemlich lang, einen US-Dollar-denominierten Kredit haben, anstatt einen Euro-denominierten Kredit haben. Und dann ist natürlich die Frage, möchte jetzt Deutschland eine Bank haben, die international diese Transaktionen machen kann? Wollen wir unseren Regulierungsrahmen dazu anpassen, der ja dann innerhalb auch der Europäischen Union ist? Oder sagen wir zur Deutschen Bank, du mach das doch in London und in den Cayman Islands und wir gucken nicht so genau hin, weil am Ende wollen wir diese US-Dollar-Kredite. Und eben diese, da ist das ähnlich, das ist natürlich noch ein bisschen komplizierter als auf der Steuerseite, aber genau auf dieser Steuerpakt, den wir als Staat, als bürgerliche Gesellschaft, weiß nicht, ob ich den Begriff mag, aber als Gesellschaft aushandeln innerhalb eines demokratischen Diskurses und eben auch die Bankenregulierung, die wir eigentlich aushandeln innerhalb eines demokratischen Diskurses, wird dann eben über diese Offshore-Finanzzentren umgangen sozusagen. Und das ist ja, wo ich so die demokratische Krise lokalisiert habe.
Vielen Dank.